Also, ob ihr es glaubt oder nicht, heute braucht ihr Sitzleder. Nein, wir machen fertig. Wir machen das Kapitel 5. das bringen wir hinter uns. Und ihr seht, wir haben ja noch Restanzen in Anführungszeichen. Es ist einfach so gesehen, dass es mit dem Kapitel 4 da der Probung von unserem Glauben durch unsere Reaktion auf Welt und Weltlichkeit, dass dort noch nicht fertig ist gesehen, sondern dass das überzieht bis, was haben wir gehabt, 5,12. Und dann werden wir Kapitel 5, Vers 13 bis 18, durch unser Gebetsleben findet der Probung statt. Das ist aber dann eigentlich ganz ein kleiner Teil, der Anfang von unserem Gebetsleben. Und der Jakobus fokussiert, oder ich würde mal sagen, der Fruchtenbaum fokussiert dann dort vor allem auf das Gebet von den Ältesten zugunsten von einem Kranken. Und ich möchte einfach dort zwei, drei Gedanken noch ausrollen. Und dann kommen wir noch zum Goldstatus. Den haben wir uns alle verdient. Wir haben ja gesehen, ganz am Anfang, eben, das sind alles Erprobungen. Und eigentlich das Wichtigste ist, dass wir all denen helfen können, die bei diesen Erprobungen stolpern, umgehen, zeitweise einfach Probleme haben und auch wieder so ein bisschen Ermutigung brauchen von unserer Seite, dass sie zurück auf den Weg kommen. Also mit einem positiven Ausblick werden wir dann den Jakobus abschließen. Und ich weiss, der Jakobus, der mutet uns einiges zu. So, auch gerade jetzt, die ersten 6 Verse, wird jetzt nicht der ganze Jakobus gerade in eine Stunde lesen, sondern einfach Abschnitt für Abschnitt, so wie wir vorgehen. Gut, habt noch fest. Vers 1 bis 6. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Bis dahin. Wir befinden uns also noch immer, wie vorhin schon erwähnt, in der Probung von unserem Glauben gegenüber der Weltlichkeit. Und wieder einmal stehen die armen Reichen am Pranger, sage ich mal. Und jetzt ist einfach die Frage, um welche Reichen handelt es sich denn hier? Der Fruchtenbaum stellt sich auf den Standpunkt, dass es hier in diesem Kontext von Jakobus vor allem die Reichen vor der damaligen Zeit sind gesehen, die ausserhalb der Gemeinde stehen. Also was meine ich mit ausserhalb der Gemeinde? Pharisäer und Sadduzäer. Also es handelt sich nach dem Fruchtenbaum um die, wo im Jakobus 2, wo wir schon durch sind, 6 und 7, die Gläubigen unterdrücken. Es ist hier die Rede, wenn im Vers 1 von Heulen die Rede ist, dann ist damit eigentlich vom Griechischen her und im Kontext vom ganzen Neuen Testament eigentlich richtig zu erörtern, dass es ein Heulen ist wie bei einer Totenklage, was es auch noch an 2, 3 anderen Orten im Neuen Testament gibt. Sie sollen weinen und heulen, steht hier. Warum? Weil das Gericht Gottes für ihre Taten vor der Tür steht. Und am Tag vom Gericht wird eigentlich klar, was mit ihren Schätzen passiert oder passiert ist. Sie verfaulen oder sie verfaulen. Kleider, wo man auch als Schatz hier kann bezeichnen kann, sind von den Motten zerfressen. Gold und Silber sind von Rost bedeckt. In der damaligen Zeit, wenn wir schnell das Verfaulen anschauen zusammen, sind vielfach Vorräte an Korn und Öl angelegt worden. Und je mehr Vorrat, desto grösser der Reichtum. Und aus Mehl und Öl, das ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage, mit Wasser natürlich, hat man Brotfladen können backen. Ja, und jetzt haben sie zwar viel Korn, Mehl, Öl im Speicher gehabt, aber jetzt sind die Mäuse gekommen, oder das Öl ist ranzig geworden und so weiter, weil man eben zu viel gehortet hat. Das könnte ein Hinweis sein auf die Bezeichnung mit dem Verfaulen. Zerfressen, Schätze, die zerfressen werden. Früher ist gerade für die Obrigkeit, die sich gerne an den Strassenecken, auf den Plätzen präsentiert, ist sehr wichtig gewesen, wie sie sich daherkommen. Mit Kleidern, Gold bestickt, Gold gewirkt, teure Stoffe, ein Statussymbol, das sie eigentlich mit sich herumtragen. Und je mehr man von diesen Kostbarkeiten zur Show konnte tragen, natürlich jeden Tag ein neues Kleid, ist man natürlich in der Hierarchie fast ein bisschen gestiegen und die anderen sind neidisch gewesen. Je mehr man konnte zur Show tragen, sage ich jetzt mal, umso mehr hat man Bewunderung von den Menschen gehabt. Und ist es nicht auch heute so, je mehr dass man zur Show tragen und präsentieren kann, desto besser eigentlich weltlich denkt. Von Rost bedeckt, man fragt sich, Gold rostet ja bekanntlich nicht. Gut, es kommt darauf an, auf die Legierung, oder? Wenn es viel Metallanteile drin hat und so, eventuell. Silber läuft aber an, wenn man es nicht putzt und pflegt. Es ist eigentlich ein Ausdruck vom passiven Umliegen, vom Horten von dem Geld, wo nicht im Umlauf ist. Was heisst denn da im Umlauf? Nicht unbedingt der Börse oder so, sondern nicht eingesetzt für wohltätige Zwecke. Statt dass die Reichen mit ihrem Geld dazu schauen, dass die Hungrigen zu essen haben, dass die Armen Kleider haben, dass man ein sauberes Kommen hat, dass für Kranke Medizin gekauft werden kann, dass das Evangelium verbreitet wird, horten sie ihr Geld für die schlechten Tage. Und damit haben wir hier einen grossen Haufen Geld und hier einen grossen Haufen Leute auf der anderen Seite, die eigentlich Hilfe brauchten. Und schliesslich, zwar liegt der Reichtum da, aber er verdirbt. Er wird nicht eingesetzt, er wird nicht gebraucht. Das Geld arbeitet nicht für die Leute. Und da sind wir schon bei den ersten Fragen, die uns betreffen könnten. Wie setze ich meine Gaben ein? Jetzt, wir waren vorhin beim Materiellen gewesen. Wir bleiben bei dem Materiellen. Wie setze ich meine Gaben ein? Es ist ja alles anvertraut. Wir überkommen das nur zu einer bestimmten Zeit. Wenn unser Leben lang ist, dann wird man etwa 70. Wenn es noch länger ist, 80. Und mit der heutigen Medizin kann man verlängern, ja, fast bis 100-jährig, wer weiss. Aber es geht nicht um die Lebensspanne, um die Lebenslänge, sondern um das Leben, das wir haben, das, was wir haben anvertraut bekommen, was haben wir mit dem gemacht. Und die Frage vielleicht heute Abend an uns, bin ich eigentlich immer noch mit dem Anhäufen beschäftigt oder gebe ich schon? Nehmt vielleicht das so ein bisschen als die zentrale Frage mit. Ich betone hier aber ganz klar, die Bibel sagt nie, dass es eine Sünde ist, reich zu sein. Es kann ja zum Beispiel passieren, dass jemand über Nacht stirbt und ihr erbt ein Riesenvermögen. Oder ihr habt mal Lotto gespielt und x Millionen gewonnen. Oder an Börsen mit mehr oder weniger Risiko Geld angelegt. Früher hat es noch Zinsen gegeben auf der Bank, heute macht man es vielleicht an Börsen. Oder mit Fleiss, mit Verstand, ihr habt etwas erfunden, ihr seid so zu Vermögen kommt, ihr geht arbeiten, eben, tut einfach sparsam leben und das Häufchen wird grösser. Reichtum, das muss man nicht per se gleichsetzen mit Sünde. Reichtum, das wird einem in erster Linie einfach auch geschenkt von Gott, weil er kann auch verhindern, aber er lässt es auch zu. Und er weiss, wenn man was anvertraut. Darum wollen wir nicht um uns herumschauen, wer hat wie viel, sondern uns einfach fragen, was machen wir mit unserem Reichtum? Was sagt Jesus zu dieser ganzen Sache? Ich habe hier überschrieben, was Jesus dazu meint. Eigentlich ist es nicht nur eine Meinung, sondern es ist eigentlich eine Sicht von ihm und es ist ein Befehl. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Was die Bibel lehrt, ist, dass es falsch ist, Reichtum aufzuhäufen und ihn nicht zu brauchen, für gute Sachen damit zu machen. Weiter verurteilt der Jakobus vor allem auch die, die durch Ausbeutung von anderen, jetzt hier zum Beispiel von Arbeitern, von Tagelöhnern, reich geworden sind. Das ist noch ein interessanter Punkt, dass eigentlich das Gesetz schon bei Mose, aber auch von den Propheten kommuniziert, die schützt, eigentlich schaut, dass die ein Auskommen haben, weil sie ja per se schon in der Gesellschaftsschicht tief unterstehen, in der Hierarchie. Und gerade als Taglöhner hat man auf dieser Welt eigentlich nicht irgendwie einen Anwalt, der meine Anliegen vertritt, wenn ich Taglöhner wäre. Ihr Rufen wird aber von Gott, es wird hier formuliert mit dem Herrn Zebaoth, Herr der Herrscharen, gehört. Und interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass nicht nur die Arbeiter, das Rufen von den Arbeitern gehört wird von Gott, sondern auch das Rufen vom Geld. Also das Geld ruft zu Gott. Hey, ich bin nicht ausgezahlt worden. Macht ihr etwas? He? Also müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen. Also selbst das Geld ruft. Genau, zu Gott. Und ich möchte euch hier noch, einfach weil es interessant ist, das auch wieder mal zu hören, aus dem 3. Mose 19,13 noch die Stelle lesen dazu. Du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Der Lohn des Taglöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Das ist schon noch interessant, gäbe sehr wahrscheinlich auch eine Predigt. Einfach über diesen Satz, das ist ganz spannend. Oder im 5. Mose 24. Vers 14 bis 15. Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken. Er sei einer deiner Brüder oder deiner Fremdlinge, die in deinem Land und in deinen Toren sind. Am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben, ehe die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und sehnt sich danach, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Spannend. Habe ich so eigentlich vorher noch nie gelesen, bewusst. Klar, wir haben vielleicht mal die Bibel durchgelesen oder so eine 5. Mose, es wird langfertig, mir übergeht die Sätze vielleicht so. Aber dann landet man plötzlich in einem Jakobus, einer Parallelstelle auf so etwas. Ich weiss nicht, wer von euch ein Geschäft führt. Ich weiss nicht, wer von euch Löhne auszahlt. Fragt mich mal, ob ihr dort immer fair seid. Wir anderen kommen auch noch dran, die kein Geschäft haben. Hier Fragen für die Seelsorge, Fragen an uns. Tue ich meine Taglöhner betrügen, indem ich, und ich habe jetzt Taglöhner da in Anführungszeichen da, nebst dem vielleicht die Untergebenen nicht richtig entlöhnen, meine Steuererklärung falsch ausfüllen. Denke, ja, könnte ich noch etwas sparen, und dann merken sie ja sowieso nicht. Ja, auch wenn der Kanton Bern ein Problem hat seit der Rettung von BKB. Aber ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist eine Obrigkeit, ist von Gott eingesetzt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wie gehe ich mit meiner Steuererklärung um? Schuldig. Ich. Jemanden versuchen zu bestechen, dass ich besser, jetzt in einem Geschäft oder so, in so einem Kontext, dass ich besser dastehe oder ich habe irgendwie ein Bauprojekt und so weiter. Du, können wir nicht mal zusammen dick zu Nacht essen, ich zahle, ich lade dich ein und dann ist das kein Problem. Oder falsche Spesenabrechnung führen. Haben wir es vielleicht auch schon verwünscht, oder? Vielleicht selbst in einem christlichen Kontext. Ich kann mir irgendwann mal Spesen aufschreiben oder so und sagen, ja, vielleicht mache ich etwas freiwillig und alle wissen vorne durch, ah, der macht das freiwillig, aber hinten durch läuft eine ganz andere Geschichte. Ja. Daran möchte ich einfach bitten, für euch weiterzudenken und zu überlegen, wer sind meine Taglöhner, wer sind eure Taglöhner und wo tut ihr eigentlich Taglöhner, um ihren Lohn zu betrügen. Ich bin mir bewusst, das ist jetzt so ein kleiner Ausweitung von diesem Taglöhnerbegriff. Hauptsächlich tut ja der Jakobus hier den Reichen ankreiden, dass sie drei Hauptprobleme haben oder Hauptsünden, wo in diesem Abschnitt eigentlich auch der Reichen angelastet wird. Es ist Profitgier, es ist ein Leben in Luxus, vor allem auf Kosten eben von anderen, und es ist körperliche Gewalt, auf das komme ich näher noch gerade. Wer üppig lebt, da zum Punkt 2, der Punkt 1 haben wir schon ein bisschen abgehandelt, wer üppig lebt und in einem zügellosen Luxus schwelgt, wird eigentlich mit denen verglichen, wo ihres Herz mästen wie für einen Schlachttag. Wie Tiere, die eigentlich selber nicht wissen, warum sie so viel müssen fressen und da Kraftfutter bekommen, aber sie fressen sich eigentlich fett für die Schlachtung. Ja? Ein gutes Hühnerbrüstli, ein gutes Filet und so weiter. Der McDonald's, also jetzt nicht der McDonald's, wo man kann Hamburger essen kann. Der andere, der Kommentar schreibt, der bringt es auf den Punkt. Er sagt, wir können es eigentlich auch so vergleichen wie Soldaten, die ihre Zeit beim Spiel verbringen, Würfelspiele oder weiss ich was, während andere um sie herum zu Grund gehen. Sie hat eigentlich die Aufgabe, das Volk zu schützen und machen es nicht. Reiche werden so verglichen, Reiche so leben, die tun sich vor allem um das Hier und Jetzt kümmern und tun nicht an das Nachher denken. Und die letzte Anklage, das haben wir hier im Punkt 3, sehen wir das, gegen die Reichen lautet, dass sie den Gerechten verurteilt und tötet haben. Aber der Gerecht, der tut ihnen nicht widerstehen. Und einige Ausleger sind der Auffassung, dass der Gerecht der Herr Jesus ist. Aber sein Tod ist eher von den religiösen Eiferern als von den Reichen geplant worden. So schreibt auf alle Fälle der Fruchtenbaum. Wobei, wir können hier auch das Argument ins Feld führen, gerade die religiösen Eiferer haben ja auch zu den oberen religiösen, zum oberen Klerus gehört. Es ist wahrscheinlich treffender, wenn man annimmt, dass der Gerecht hier für jüdische Gläubige verwendet wird. Die Reichen haben jüdische Gläubige unterdrückt, ich habe das eingangs gesagt, und wir haben es letztes Mal im Kapitel 2 auch schon gesehen. Aber die, wo da sie verfolgt wurden, und im Kapitel 2, die haben dieser Verfolgung in dem Sinn nicht widerstanden. Und die Unterdrückten haben sich dabei an Matthäus 5,39 gehalten, wobei sie den Matthäus ja noch nicht kennt haben, aber dort drinnen steht, widersteht nicht dem Bösen. Gehen wir einen Schritt weiter. Weg von den Reichen, ein bisschen mehr in die Gefilde, wo wir Erbauung bekommen. Ich lese ab Vers 7 weiter bis zum Vers 11. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wenn wir jetzt so die ersten paar Verse sind durchgegangen, wo es um Ausbeutung, um Unterdrückung, um falschen Umgang mit Geld ist gegangen, folgt jetzt eigentlich hier mit Vers 7 und 8 eine neue Perspektive. Es gibt zuerst mal wieder ein bisschen Trost. Das griechische Wort für Geduld, so sagt nun geduldig, liebe Brüder, bedeutet hier langmütig zu sein. Es bezieht sich auf eine Haltung von einer Selbstbeherrschung. Man verzichtet darauf, eigentlich eine schnelle Vergeltung selber in die Hand zu nehmen. Man probiert auch mit schwierigen Menschen, sagen ich jetzt mal, auszukommen. Gläubige sollen also geduldig und langmütig sein. Bis zur Ankunft vom Herrn. Und es wird hier verglichen mit einem Bauer, der ist gesäen und jetzt eigentlich nichts anderes machen kann, nebst vielleicht so ein bisschen grösseres Unkraut, das ersichtlich ist, auszustechen oder so. Aber er kann eigentlich nichts anderes machen, als warten auf die Frucht. Und während dem Warten muss er auch warten, dass es regnet, weil das hat er selber nicht im Griff und dass die Sonne scheint. Er pflanzt, er bringt die Saat aus, aber er ist abhängig von äusseren Kräften. Und trotz Schlechtwetterphasen, Schädlingen, was auch immer, der Bauer weiss, was ihn am Ende erwartet. Es ist die Frucht, die einen Wert hat für ihn. Ein Bauer verkauft es näher. Denn in diesem Kontext hat es das Überleben gesichert. Man kann weiterleben. Die Frucht vor Erde sichert zu überleben. Und jetzt, wenn wir an die ersten Verse denken, wo ja, die Reichen, da die Gläubigen unterdrücken, im Jakobus, was soll jetzt der Gläubige hinsichtlich seiner schlechten Situation machen? Er soll Geduld haben, nach dem Vorbild vom Landwirt. Stärkt eure Herzen. Seufzt und murrt nicht gegen die Gläubigen. Habe ich das gebracht? Jetzt geht schnell schauen. Da wieder verletzt. Habe ich es vorgelesen? He? Ja. Ihr seht meine Halbwertszeit. Im Hirn gedanklich. Schon nicht mehr die beste. Also. Seufzt und murrt nicht gegen die Gläubigen. Ähm, Für mich heisst das, was mache ich in einer schwierigen Situation? Mein Leben soll auch als Christ von Geduld und von Langmut prägt sein. Und vor allem in einem Gemeindekontext soll mich gegenüber Gläubigen vor allem durch Nächstenliebe auszeichnen. Wir haben schon 2-3 Mal darüber geredet, es geht nicht um geheuchelte Nächstenliebe. Man muss auch nicht mit allen zusammen eng Freund und weiss ich was sein, aber einander mit Respekt und mit Liebe begegnen. Vergessen wir das nicht. Ja, warum sollen wir uns denn so verhalten? Was ist denn eigentlich das Motiv? Das Motiv, dass wir so geduldig sein sollen, ist eigentlich die Ankunft vom Herrn, von Jesus. Und hier handelt es sich gemäss auch wieder dem Fruchtenbaum um die Entrückung. Also es ist nicht das 1000-jährige Friedensreich, wo er dann als Herrscher mit dem Fuß auf die Erde kommt hier und dann da auch zum Rechten schaut, 1000 Jahre, und eigentlich zeigt, wie man die Erde hat können regieren. Sondern er sagt, es ist ganz klar die Wiederkunft in den Wolken, wo er uns dann ihm entgegenrückt. Die Ungerechtigkeit vor Erde wird dann für uns beendet sein, wenn der Herr wiederkommt und uns zu sich nimmt. Darum sollen die Angehörigen von seinem Volk wie ein Bauer sein, Geduld haben, das Herz eigentlich in dieser Gewissheit innen befestigen, dass der Herr wiederkommt. Und weil er in jedem Moment wiederkommen kann, sollen wir eigentlich uns so verhalten, dass wir ihm eigentlich auch reinen Gewissens, in Anführungszeichen, können begegnen. Ja. Nicht nur gerade einem unterdurch etwas ans Bein geschüttet und so. Eben, wir sollen parat sein. Und ich weiss nicht, wie ihr es habt, die Menschen, die euch am nächsten stehen. Es ist ein seltsamer Zug der menschlichen Natur, sehr wahrscheinlich. Seltsam, einfach sündig. Dass wir gerade in Zeiten von grossem Druck, Stress, Anforderungen, die wir haben, vor allem gegen die zornig und ausfällig werden, die wir eigentlich am meisten lieben. Ist es schon so gegangen, schon mal. Das können Kinder sein, Eltern, Geschwister, Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft oder so. Einfach die Leute, die nach dem Nächsten stehen, dort seid ihr am aggressivsten. Und genauso geht es offensichtlich den Gemeindeglieder im Kontext des Jakobusbriefs. Und in der Erwartung von Gott, auch als Richter, er steht vor der Tür, steht hier, der Richter steht vor der Tür, steht es eigentlich auch ein bisschen als Warnung, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also hier geht es nicht um das Gericht, ist gerettet oder nicht gerettet, sondern da geht es eher um die Preisverteilung, letztendlich. Ja. Der Vers redet also zu Gläubigen, die unter schwierigen Umständen auch zusammenarbeiten müssen. Wir sollen es nicht zulassen, dass sich in unserer Gemeinde hier, für ganz konkret zu werden, irgendwelche Groll aufbaut, wegen Kleinigkeiten. Weil der eine das so sieht oder der andere das so. Oder weil wir halt einfach unser Ego nicht im Zaun halten. Weil wir müssen besser sein als der andere. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Er weiss, was wir denken. Und schon bald, wenn wir der Bibel glauben, werden wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Was sage ich, wenn wir der Bibel glauben? Die Bibel sagt einfach, unser Leben sei wie ein Rauch. Wie ein Rauchdampf. Wie ein Schemen, wie ein Schatten, der vorübergeht. Ja. Und er, vielleicht noch einen schönen Nachruf für eine Zeitung, oder was weiss ich, that's it. Und eigentlich die Zeitspanne, die wir zur Verfügung haben, und niemand weiss, wie lang das die ist, entscheidet über den Preis, den es im Himmel auch wird geben. In den Versen 10 bis 11 zeigt uns der Jakobus zwei Beispiele für geduldiges Ausharren. Und wir haben da Vorbilder. Das sind mal die Propheten von Israel und ist der Hiob. Den jüdischen Gläubigen, die hatten das Neue Testament nicht gehabt, sie hatten das Alte Testament und die Propheten gehabt, so die Bücher Mose. Und darum nimmt Jakobus auch Bezug auf die Gottesmänner. Es ist klar gewesen, was die gemacht haben. Und das griechische Wort für Leiden vermittelt die Vorstellung vom Ausharren in harten Zeiten. Also zum Beispiel Propheten, die haben ausgeharrt in harten Zeiten. Der Elia ist am Ahab sagen, so wahr ich hier stehe und so, eben, es soll diese Tage nicht regnen. He? 3,5 Jahre. Was denkt ihr? Ist der Elia beliebt gewesen? Jetzt müsst ihr verstecken. 3,5 Jahre. Stellt euch mal vor, wie es dem Prophet zu Mut war. Gott sagt dir, geh irgendwie zu deinem Chef und du ihm prophezeien. Nein, mach's nicht. Aber eben, hey, versetzen wir uns mal in die Situation. Früher hat man alle die Überbringer von einer schlechten Botschaft Kopf kürzer gemacht. Es hat sogenannte Läufer gegeben. Bei den Kantonen. Zum Beispiel auch, oder? Ja. Königreich früher. Und die haben alle Kriegsbotschaft überbracht. Und dann ist alle anderen zurückgeritten mit dem Kopf von dem, der die Botschaft hat überbracht. Blühende Fantasie. Nein, aber es, eben. Gehen wir wieder zurück zu den Propheten. In aller Treue zu Gott. Egal, wie es nachher um ihr Leben hat ausgesehen. Sie sind gegangen, haben ausgeführt, zu was sie geschickt wurden. Sie haben ihren Auftrag ausgeführt, auch wenn sie um ihr Leben haben müssen fürchten. Und die Geschichten, die haben die Leute hier gekannt, die der Jakobus zu ihnen redet. Und der Prophet im eigenen Land, wie ich schon angetönt habe, hat nicht viel gegolten. Und sie werden glückselig gepriesen, weil sie standhaft und geduldig eben in harten Zeiten ausgeharrt haben. Und als zweites Beispiel wird der Hiob genannt. Hier haben wir übrigens die einzige Erwähnung vom Hiob im Neuen Testament. Im 1. Korinther 3,19 wird zwar aus dem Hiob zitiert, aber er selber nicht wirklich erwähnt. Zwar hat der Hiob sich beklagt, aber er ist Gott treu geblieben und hat in allen Schwierigkeiten ausgeharrt. Und es heisst hier so schön, das Ende habt ihr gesehen. Also Zuhörer kennen auch Geschichte vom Hiob. Schliesslich hat der Hiob das Ende von seinen Leiden oder eben das Ziel von seinen Leiden erreicht. Und was ist das gewesen? Er hätte eigentlich müssen leiden, dass er Geduld entwickeln kann. Dass er Geduld hätte können lernen. Und Gottes Ziel für die Leiden vom Hiob sind offenbart worden. Also er ist Gott treu geblieben, trotz Verlust von der ganzen Familie bis auf die Frau. Gut, die hat er eigentlich auch verloren, weil sie ihm den Rücken gekehrt hat und gesagt, sag doch deinem Gott ab. Und es ist so weit gegangen, dass er auch krank ist worden. Aber schön für uns zu sehen, Gott hat hier die Verleumdung, die eigentlich der Satan gemacht hat über den Hiob, die hat Gott gebraucht, um den Glauben vom Hiob zu bestätigen. Und an Hiobs Geschichte zeigt sich eigentlich, dass Gott voll inneren Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Was hier als Erbarmen übersetzt wird, ist im Griechischen ein zusammengesetztes Adjektiv und bedeutet äußerst mitleidsvoll. Gott ist äußerst mitleidsvoll. Das ist auch noch schön und ermutigend. Und das erscheint nur hier und auch im Lukas 6,36, dort steht, darum seid äußerst mitleidsvoll, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und jetzt merkt ihr schon, wie das zu unserem Herz redet, sind wir äußerst mitleidsvoll. Hier geht es, dass wir zu unserem Gegenüber, eben da im Lukas 6,36, barmherzig sollen sein. Sind wir äußerst mitleidsvoll? Mit der Hilfe von Gott, ja, ich selber kann es nicht sein. Äußerst mitleidsvoll. Höchstens, wenn ich mir leid tue, dann bin ich äußerst mitleidsvoll. Nehmt das mit, das ist noch ein interessanter Punkt. Und taucht auch noch mal in den Jakobus rein, wenn es schon lange vorbei ist. Es hat noch viel Schätze, die man da eigentlich haben könnte. Den Vater. Genau. Ein weiterer Punkt. Wenn wir nicht um das Ende wüssten, also was Gott mit dieser Welt vorhat, dass er wiederkommen wird, dass er uns mitnimmt. Auch das Ergebnis, was Gott eigentlich mit seinen Handlungen will auf dieser Welt, könnten wir eigentlich versucht sein, die Bösen zu beneiden. Ich lese euch näher von diesen Bösen vor. Der Asaf hat nämlich einen schönen Psalm geschrieben. Und der Asaf ist eifersüchtig geworden, wo er den Reichtum der Ungerechten hat gesehen. Und ich lese euch gerade vor, weil er formuliert es viel besser als ich. Wir lesen im Psalm 73. Wenn es euch wieder mal so gehen soll, dass ihr euch so ein bisschen fragt, hey, warum geht es den Ungläubigen immer so super, leset den Psalm 73. Ich tue ab Vers 3. Lesen. Der Asaf schreibt hier, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Ist doch so, oder? Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Es kommt nicht auf die Momentaufnahme drauf an, in einer schwierigen Situation. Es kommt auf das Ende drauf an. Wenn wir wie aus der Froschperspektive an einen Berg schauen, der ist fertig, oder? Wir müssen ans Ende schauen. Und die Bibel beschreibt, wie das Ende wird sein. Je mehr dass der Asaf darüber nachgedacht hat, desto aufgebrachter ist er eigentlich geworden, desto wütiger, zorniger. Doch näher ist er in Gottes Heiligtum gegangen und hat verstanden, welches Ende hier in diesem Kontext die Reichen, die Gottlosen nehmen würden. Und angesichts von dem, ist eigentlich aber nicht verschwunden. Oder David hat die Erfahrungen gemacht. Im Psalm 17, 15 beschreibt er die Bestimmung vom Gläubigen in der zukünftigen Welt. Und nach der Ansicht von David zahlt es sich aus, als Gläubigen standhaft zu sein. Und auch im Fall von Hiob, für wieder dort drauf zurückzukommen, hat das Ende vom Herrn drin bestanden, dass der Hiob doppelt so viel von Gott hat erstattet bekommen, wie er überhaupt verloren hat. Obwohl er das im Moment nicht gesehen hat und er das Buch Hiob nicht vor sich hat gesehen und hat gewusst, ah, es kommt gut. Aber die Erfahrungen, die er mit Gott hat gemacht, hat er gewusst, dem kann ich trauen. Da kann ich mich ganz verlassen, dass es gut kommt. Und er ist ihm dann auch begegnet und er hat es gut herausgeführt. Und die Fragen, auch wieder für die Seelsorge, für uns, für Leute, die vielleicht zu uns kommen, Rat suchen. Beneidest du deinen Nachbar, der Chef, der Böse? Sehnst du dich nach seinem Reichtum? Sehnst du dich nach seinem Erfolg? Richtest du dein Handeln auf die zukünftige Welt aus? Oder liebst du diese Welt hier? Liebst du das Erdgebundene, das Berühmtsein hier? Diesen Teil schließen wir ab mit dem Vers 12. Vor allem aber meine Brüder, wir sind wieder im Jakobus 5, Entschuldigung, Vers 12. Vor allem aber meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Jetzt muss ich nochmal schauen, bin ich richtig? Mensch, ne. Genau. Ungeduld in Zeiten vor der Probung. Wir sind immer noch beim Jakobus, wir sind immer noch bei diesen unterdrückten Christen. Drückt sich manchmal schon drinnen aus, dass man in die Schimpfen hineinkommt. Vor sich hermurmeln, in unvorhandenen Bart oder so. Oder dass man gegen aussen grosse, bedeutsame Worte macht. Es geht hier aber nicht in erster Linie um Schwören oder Fluchen, so wie wir es kennen. Auch geht es nicht um einen Eid, den man jetzt vor Gericht leisten würde. Was uns hier verboten wird, ist eigentlich die Angewohnheit, in achtloser Art und Weise den Namen von Gott oder irgendeine Formel in diesem Sinn auszusprechen, um die Wahrheit von dem, was wir gesagt haben, noch zu unterstreichen. Die Wahrheit unterstreichen. Ja, es gibt einfach zwei Antworten, oder? Genau. Ja, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles, was darüber ist, ist vom Übel. Also, der Martin hat es gebracht, der Christ hat es nicht nötig, bei irgendjemandem oder irgendetwas zu schwören. Weder beim Himmel, noch bei irgendetwas Gegenständlichem auf der Erde. Und wer einen Christ kennt, sollte sich eigentlich sicher sein können, dass wenn ich dir Ja sage oder Nein sage, dass es so ist und dass es nicht nachher hintendurch anders tönt. Gerade unter Christen sollte eigentlich eine solche Ehrlichkeit herrschen, wo ein Eid in dem Sinn, wie wir ihn kennen, im herkömmlichen Sinn, unmöglich macht. Und nicht nur unter uns Christen, sondern auch den Nicht-Christen sollten wir mit unseren Reden eigentlich ein Zeugnis sein. Und der Grund auch wieder hier, dass man nicht schwören soll, ist eigentlich klar bezeichnet, damit ihr nicht unter ein Gericht fällt. Das fügt hier der Jakobus dazu und denkt dabei sehr wahrscheinlich auch als dritte Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 2. Mose 20,7. Damit haben wir die Punkte besprochen, bis dahin, die mit der Probung von unserem Glauben zu tun haben, als Reaktion auf die Welt und die Weltlichkeit. Und jetzt nehmen wir die letzte Erprobung vor dem Goldstatus noch in Angriff, nämlich unser Gebetsleben in allen Lebenslagen. Und ich lese dazu weiter im Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Bis dahin. In jeder Situation sollen wir zu Gott im Gebet kommen. Wir sollen aus allem ein Gebet machen. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, sollen wir uns mit ernsthaften Bitten Gott nähern. In Zeit vor Freude, was sollen wir machen? Wir sollen Psalmen singen. Wir sollen einen Lobgesang anstimmen. Beim Abwaschen, im Auto, in der Stadt, beim Einkaufen. Ja, einfach, wenn wir Freude haben. Wir sollen aus Herzen loben und danken. Weil Gott will in allen unseren Lebensumständen, in all unseren Lebenssituationen mit einbezogen werden. Und so wird auch unser Glaube daran geprüft, ob er in allen Umständen ins Gebet geht. Ich habe hier geschrieben, Gebet soll oder sollte ein natürlicher Reflex unseres Lebens sein oder werden. Also ohne viel zu denken in dem Sinn, schon denken beim Beten. Aber einfach, wenn ich so etwas beschäftigt, Freude oder Leid oder Trauer oder irgendetwas, beten. Beten, beten. Und wenn ich das euch so an den Kopf werfe, merke ich eigentlich, wie wenig das ich bete in meinen alltäglichen Situationen. Also, dass ich da sehr viel zu lernen habe. Also, es sollte in Fleisch und Blut übergehen. Dass wir einfach beten, beten, beten. Es soll nicht etwas Formelhaftes überkommen, auch nicht irgendwie Beschwörungsformel oder weiss ich was. Oder im Tibet, da könnt ihr einfach da die Gebetsmühle drehen und er betet das für sich da irgendwie oder Gebetsfähnchen hängen. Es geht nicht um das. Es geht um eine ganz bewusste Beziehung zu Gott, wo wir im Gebet pflegen. Wir können ja vielleicht einfach mal beten, Herr, lehre uns beten. Ja, dass wir lernen, wie wir richtig beten sollen. Und zum richtigen Beten, wenn der Heilige Geist nicht da wäre, würde es sowieso nicht funktionieren, weil er muss mit viel Seufzen all das noch vor Gott bringen, dass er so überkommt, wie es Gott die Ehre gibt oder Ehre macht. Der Vers 13, der thematisiert Leiden. Und hier ist eigentlich damit gemeint, Härte erdulden, Unglück oder Unheil erleben. Und dem liegt eigentlich das Konzept von Anfechtung zugrund. Die richtige Reaktion hier ist beten. Oft ist unsere Reaktion aber anders. Selbstmitleid, warum Gott, lässt du das zu, sich bei Gott beschweren und so weiter. Und ja, es ist so, wenn wir beten, ist das Problem, ihr lebt das so, nicht einfach weg. Ja, betet, du jetzt löst sich das Problem in Luft auf. Ja, hat es vielleicht in seltensten Momenten mal gegeben, ihr müsst überlegen. Aber die Problemsituation, die ist immer noch da. Aber ich habe doch betet, oder? Es geht nicht darum, dass sich das Problem nach unseren Wünschen auflöst, sondern es ist in erster Linie mal ein Mittel, das Gebet, dass wir das Leiden können durchstehen können. Das, gemäss Jakobus 1, 2 bis 5, ist es auch das Mittel für die nötige Weisheit, wir haben das schon angeschaut, zu bekommen, die Gläubigen in ihren Versuchungen, die an uns hergetragen werden, können durchzuhalten. Oder Paulus im 2. Korinther 12,9 verhaltet sich in dieser Situation genauso. Der Abschnitt im Jakobus hier befasst sich also auch mit der emotionalen Seite von unserem Leben. Leid ist sehr emotional, Freude ist sehr emotional. Was sollen wir machen? Wir sollen beten. Weiter geht's, wir haben das bereits gelesen. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Im Griechischen bedeutet der Ausdruck guten Mut fröhlich sein. Und er singe Loblieder. Meint auch genau das. Unsere Reaktion auf Fröhlichkeit soll uns dazu bewegen, Gott Loblieder zu singen. Und jetzt kommen wir zu einem längeren Punkt mit der Krankenheilung, also wo die Ältesten zu jemandem kommen, der sie gerufen hat, um für ihn zu beten. Und der Schlüssel zum besseren Verständnis ist, wenn man eigentlich von hier weg vom Vers 14 bis zum Vers 18 sich eigentlich drin versetzt, dass der ganze Abschnitt sich eigentlich auf die Krankenheilung, auf das Gebet der Ältesten bezieht. Der Gedanke ist mir sehr neu gewesen, ich habe das immer anders angeschaut. Der Fruchtenbaum hat da noch so überzeugende Argumente und ich möchte euch jetzt einfach seine Sicht von dieser Sache für die Verse hier näher bringen. In den Versen 14 bis 16, ich lese es vielleicht noch schnell mal, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also in den Versen 14 bis 16a befasst sich der Jakobus mit dem Fall vor Krankheit. Krank meint hier, wortwörtlich übersetzt, ohne Kraft sein. Es bezieht sich auf eine Krankheit, die der Mensch selber unfähig macht, noch zu arbeiten und dass er wirklich schwach ist aufgrund von dieser Krankheit. Und im Johannes 4, 46, 47 wird das Wort für einen Mensch gebraucht, der im Sterben ist gelegen. Im Philipper zum Beispiel, im Zusammenhang mit dem Epaphroditus, der ist im Tod nahe. Und im Fall vom Lazarus, im Johannes, können wir das lesen, oder in der Apostelgeschichte gibt es auch noch einen Fall, Apostelgeschichte 9, 37, wird es eigentlich für die gebraucht, die bereits gestorben sind. Das ist noch interessant. He? Der genau gleiche Begriff, Ausdruck im Griechischen, wird für all die Situationen gebraucht. Und die angemessene Reaktion auf die Situation hier, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und jetzt ein ganz wichtiges, liegt die Verantwortung vom Kranken, dass er ruft. Es sind nicht die Ältesten, die immer wieder die Gemeindeliste durchgehen müssen, sage ich jetzt mal. Nein, es ist der Krank, der ruft. Und der Fruchtenbaum macht die Aussage, dass es nicht Pflicht der Ältesten sei, die Kranken zu suchen quasi. Die Initiative geht also vom Kranken aus und man geht zu ihm heim, in sein Umfeld. Er wird nicht zu den Ältesten gebracht. Es wird auch keine Person gerufen, die irgendwie eine spezielle Gabe für Heilung hat, wie man heutzutage alle hört. Oder zu einem Heiler, dass der Krank zu einem Heiler gebracht wird. Und an dieser Stelle verwendet der Jakobus das einzige Mal eigentlich im ganzen Jakobus den Begriff Gemeinde. Sonst braucht er immer so die Bezeichnung Synagoge. Und der Unterschied ist eigentlich der, dass sich die Synagoge auf einen Ort vor Versammlung bezieht, Gemeinde aber auf das Leid der Gläubigen. Anders als heute hat es zu dieser Zeit nur jeweils in diesen Städten nur eine Gemeinde gegeben, mit mehreren Ältesten. Da haben wir heute eine andere Situation, Stadt Bern, ich weiss nicht, wie viele Gemeinden das es gibt, mit wie vielen 100 Ältesten, sage ich jetzt mal. Und wenn jetzt ein Kranker den Ältesten zu sich gerufen hat, dann beten die Ältesten über ihn, salben ihn mit Öl. Und das ist auch wichtig. Dabei Gebet immer die dominierende Stellung. Es geht nicht um das Ölen in dem Sinn, dass man da wie eine Zauber macht und ölt und dann wird man gesund. Gott macht gesund oder macht nicht gesund. Das Öl ist reine Symbolik. Und das Gebet ist das Flehen zu Gott. Das Gebet steht über dem Öl, über dieser Salbung in dem Sinn. Und wenn man von Salbung redet, geht es hier auch nicht um eine Salbung, wie man früher im Alten Testament einen Prophet oder einen König gesalbt hat. Sondern das ist gemäss Fruchtenbaum hat man Olivenöl genommen und es ist Symbol für den Heiligen Geist und in dem Fall auch für seine Vollmacht können zu heilen. Der Heilige Geist, der als Tröster auf dieser Erde ist, in uns innen lebt. Und wie gesagt, nicht das Öl tut da irgendwie eine Heilung vollbringen, sondern Gott. Was ist jetzt das Ergebnis für einen Krank? Das Gebet vom Glauben wird der Krank retten und der Herr Jesus wird aufrichten. Ich habe euch das mal da im ersten Punkt geschrieben. Das ist auch ein interessanter Punkt, wo man vielleicht überliest, das Gebet des Glaubens wird nicht vom Kranken gemacht, sondern es sind die Ältesten, die das Gebet des Glaubens beten. Weil der Krank ist auch einfach schwach, teilweise. Oder wenn wir jetzt schauen, ja, am Tod nah und so weiter, dann ist vor allem das Gebet, das bezieht sich hier auf das Gebet des Glaubens, das ist von den Ältesten. Und wird der Krank retten. Und hier ist der körperliche Tod gemeint. Also er wird ihn retten vor dem körperlichen Tod und Jesus wird ihn aufrichten. Und wenn Sünde die Ursache für Krankheit ist, so wird die vergeben. Und wenn wir jetzt hier die Situation im Jakobus 15 nehmen, wenn die Sünde eben die Ursache ist für Krankheit, dann wird die auch vergeben. Und jetzt muss ich schnell schauen, weil ich werde noch den Fruchtenbaum gerade direkt zu Wort lassen. Ich muss schnell schauen, wo das ist. Ah, das kommt noch. Gut. Im Kontext bedeutet das, die Krankheit, die der Mann oder die Person hier dran leidet, ist von einer bestimmten Sünde ausgelöst. Und ich verzichte an dieser Stelle auf einen Exkurs zum Thema Krankenheilung grundsätzlich im biblischen Kontext, möchte ich aber gleich zwei, drei wichtige Punkte, in meinen Augen wichtige Punkte weitergeben. Wir sind sicher alle einig drinnen, dass Krankheit allgemein gesprochen Folge ist vom Sündenfall und ist eigentlich mit dem Sündenfall in die Welt hineingekommen. Vorher war es perfekt gewesen, in diesem Sinn. Manchmal ist Krankheit eine direkte Folge von Sünde im Leben eines Menschen. Im 1. Korinther 11,30, dort hat man so ein bisschen das Paradebeispiel von bestimmten Korinther, wo sie krank wurden, weil sie das Abendmahl genommen haben, ohne dass sie vorher mit der Sünde abgeschlossen haben, die Sünde bekennt haben oder sich davon hätten abgekehrt. Nicht jede Krankheit ist aber eine direkte Auswirkung von Sünde im persönlichen Leben. Ich nehme nochmal den Hiob, der war krank gewesen, und zwar trotz der Tatsache, dass er ein sehr gerechter Mensch war, Hiob 1,8. Und auch der Blindgeborene, hat nicht wegen seinen Sünden gelitten oder ist blind geboren worden, lesen wir im Johannes. Der Epaphroditus, den ich auch schon erwähnt habe, ist krank geworden, weil er unermüdlich für das Werk von Gott geschaffen hat. Philipper 2,30 und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Momentaufnahmen, wo Leute in der Bibel als krank bezeichnet werden, also körperliche Krankheit. Und Gott kann heilen und tut es auch. Und in gewissem Sinn kommt ja auch jede Heilung von Gott, auch wenn wir ein Medikament nehmen. Einer von den Namen Gottes im Alten Testament lautet übrigens Yahweh Ropeka. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Herr, der dich heilt. Gott hat ja verschiedene Namen. 2. Mose 15,26. Und wir sollen Gott für jede Heilung dergeben. Aber wir müssen so verdeutlichen, dass die Heilung von einem Menschen nicht immer Gottes Willen entspricht. Gott will nicht, dass jeder gesund ist. Und wir können nicht beurteilen, warum das jetzt so ist. Und wir sollen es auch nicht beurteilen. Der Paulus hat zum Beispiel den kranken Trophimus in Milet zurückgelassen. Das lesen wir im Timotheus. Der Paulus ist nicht geheilt worden von seinem Dorn im Fleisch, was auch immer das ist. Wenn es immer Gottes Wille wäre, dass Menschen geheilt werden, dann würde niemand alt werden und sterben. Einverstanden? Ja. Also, Gott hat nicht verheißen, jeden zu heilen. Und darum können wir auch nie eine Heilung einfordern und sagen, ich habe jetzt eine Heilung zu gut. Es gibt schon so gewisse Strömungen, die sagen, wenn du krank bist, dann ist Sünde, da ist noch Sünde. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann glaubst du zu wenig. Vergessen das. Also, ja, Irrlehre in meinen Augen. Genau, wir können nicht eine Heilung einfordern. Und im Philipper 2,27 wird die Heilung mit Gnade verknüpft. Also wenn jemand geheilt wird, dann ist das eine Gnade Gottes. Das heisst, wir haben keinen Anspruch. Es stimmt nicht, dass jemand, der nicht geheilt wird, kleingläubig ist. Wenn das so wäre, eben, wir haben es vorhin schon ein bisschen angetönt, dann würde es ja heissen, dass ein paar Menschen unbegrenzt würden leben. Aber das gibt es nicht. Der Paulus und andere sind nicht geheilt worden, obwohl ihr Glaube stark und fest war. Das sind einfach so ein paar Punkte, die ich hier dazu aufgeschrieben habe. Und bevor wir jetzt noch zum Goldstatus kommen, hier die letzte Folie, Sünden bekennen. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also, das Wort hier, das verbindet jetzt die vorliegenden Aussagen mit denen, die vorangegangen sind, diesen Bibelfersen. Weil die Vergebung von den Sünden, und jetzt sind wir wieder bei den Ältesten, die für den Kranken gebetet haben und ihn geholt haben, weil die Vergebung von den Sünden Heilung bringt, darum und genau aus diesem Grund sollen wir Sünden oder soll der Kranke seine Sünden bekennen. Hier bezeichnet eigentlich das griechische Wort das Bekennen offen, vollständig, die Sünde beim Namen nennen. Und im Kontext von unserem Text kommt der Fruchtenbaum zum Schluss, und jetzt komme ich zu seinem Zitat, dass hier der Krank angesprochen ist und nicht die Gläubigen generell. Das wäre dann vielleicht auch noch eine interessante Diskussion, die wir könnten führen. Der Krank soll den Ältesten seine Sünden bekennen. Und der Fruchtenbaum schreibt hier, es ist wichtig, dass jede Aussage des Jakobus in ihrem vollständigen Kontext betrachtet wird. Paulus befasst sich in 1. Korinther 11, 30 bis 32 mit derselben Situation, einer Krankheit, die an einer spezifischen Sünde lag. Wenn einem Menschen die Tatsache bewusst wird, dass er an einer durch bestimmte Sünden hervorgerufenen Krankheit leidet, dann soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, um ihnen die Sünden zu bekennen. Sie wiederum werden dann für ihn beten und ihn mit Öl salben. In diesem Augenblick wird er geheilt werden. In diesem besonderen Fall ist Heilung garantiert. Muss man sich mal auf der Zunge lassen, zergehen. Ist Heilung garantiert. Wenn die Krankheit auch das Ergebnis menschlicher Schwäche ist, gibt es keine Garantie für Heilung. Gott entscheidet sich, vielleicht zu heilen, möglicherweise entscheidet er auch, nicht zu heilen. Wenn die Krankheit an einer bestimmten Sünde liegt und diese Schritte unternommen werden, ist das der Fall. Und nur in diesem Fall ist Heilung garantiert. Interessante Gedanke, ich lasse das einfach so stehen, möchte auch nicht ein neues Gesetz mitmachen, aber mich hat es noch relativ überzeugt, diese Auslegung. Ich gehe weiter mit Vers 17 und 18. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das ist jetzt also sozusagen die Beweisführung, dass sättige Heilungen durch die Ältesten werden passieren. Der Jakobus bringt das Beispiel vom Elia. Oh, das ist, wenn man kleine Kinder hat daheim. Geht alle Brillen auseinander. Muss dann wieder zum Optiker. So. Gut. Kleiner Gag zum Schluss. Nein. Das ist also die Beweisführung. Ja? Der Elia ist in seiner Schwachheit, in seiner Menschheit, genau so ein Mensch wie du und ich. Und er hat gebetet inbrünstig und es hat nicht geregnet auf sein Gebet her. 3 Jahre und 6 Monate nicht. Wie viel mehr also wird Gott die Bitte von betenden Ältesten zugunsten von einem bußfertigen Sünder beantworten, der seine Krankheit selber hervorgerufen hat. Wenn wir jetzt dieser Auslegung hier folgen. Und mit diesem Vers geht der Jakobus eigentlich auch weit über das Thema der Heilung raus. Es redet eigentlich zu uns. Das Gebet von einem gerechten, geistlichen Mensch wird grosse Sachen bewirken. Da bin ich überzeugt. Nicht nur im Kontext der Krankenheilung. Ob es bewirkt wird, das entscheidet Gott. Wer es bewirkt, das ist Gott, das sind nicht wir. Aber wir sollen beten. So, und jetzt kommen wir noch zum Goldstatus. Vers 19 und 20. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken. Also eigentlich ein bittender Aufruf, ein Aufruf an euch. Taufe zurückführen von denen, die sich verirrt haben. Die eben vielleicht in diesen Glaubenserprobungen, die wir angeschaut haben zusammen, nicht selber weiterkommen. Die Unterstützung brauchen, die vielleicht aufgrund von Glaubenserprobungen haben gesagt, oh nein, eigentlich fange ich an diesem Glauben an zu zweifeln. Gemeint ist hier ein Gläubiger in einer Gemeinde, die von der Wahrheit abirrt oder rückfällig wird. Der griechische Begriff beschreibt es mit fortwandern. Er läuft davon, fehlgehen. Und der Ausdruck wird auch für Schafe gebraucht, die sich verirren, die weglaufen. Was kann jetzt das Weglaufen bedeuten? Der Fruchtenbaum sagt, es kann ein moralisches Versagen sein, es kann ein Versagen sein in der Grundlage der Lehre und so weiter und so fort. Und an diesem Punkt ist der betroffene Gläubig nicht mehr Täter des Wortes. Der Jakobus ruft sie eigentlich auf, durch den ganzen Jakobus, sei Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Und wenn wir feststellen, in unserem Killenbank, links und rechts von uns, da rumort es, da ist man nicht mehr so Ja, da hadert man vielleicht, da hat man ein Problem, da will man eigentlich weg. Dann helfen doch zurückführen. Der Ausdruck im Griechischen meint mit zurückführen, umdrehen oder zurückdrehen. Es wird für das gebraucht, was der Petrus eigentlich nach seiner Verleugnung von Jesus im Lukas 22, 32 hat gemacht. Angedeutet wird die Rückkehr zum Glauben und zum Weg vor Wahrheit. Und im Vers 20 erwähnt der Jakobus ja das Ergebnis von einem bekehrten Abgefallenen in diesem Sinn. Er wird die Seele vom Tod erretten. Und hier ist der leibliche Tod gemeint. Der leibliche Tod, der eintreten könnte, weil Gott, laut Fruchtenbaum, manchmal schon durch körperlichen Tod kann züchtigen kann. Also es geht eigentlich um einen leiblichen Tod hier, nicht um einen geistlichen. Er wird eine Menge Sünden zudecken. Hier geht es eigentlich um eine hebräische Vorstellung von Sühne, weil das Wort für Sühne, Kippur, Yom Kippur, kennen wir vielleicht, das Fest, bezeichnet eine Bedeckung. Und hier geschieht eine Bedeckung von den Sünden vom Abgefallenen, nicht von dem, der ihn zurückführt. Auch wenn es sich um eine grosse Menge von Sünden handelt, die Übertretungen sind zudeckt, weil, wenn man sich von einem abgefallenen Zustand abwendet, werden die Sünden vergeben. Und die letzten Fragen hier für die Seelsorge aus dem Kapitel 5. Ich habe da einfach ein paar aufgeschrieben. Ihr könnt das natürlich beliebig ergänzen. Häufst du dir Reichtümer auf dieser Erde? Sind deine Methoden, wie du ehrlich? Lebst du im Luxus oder aufopferungsvoll? Damit andere der Herr kann lernen kennen. Wenn du einem etwas gesagt hast, was du nicht hättest sollen, wenn du dich versündigen bei jemandem oder gegenüber jemandem, bist du bereit, herzugehen und um Vergebung zu bitten? Und wenn du krank wirst, mit wem redest du zuerst? Mit dem Doktor oder mit Gott? Klar, wir sollen zum Doktor, ich will da nicht eine Situation zu Wort reden, dass man auf den Doktor verzichtet. Nein, sicher nicht. Aber innehalten, mal da verschwitzt im Bett liegen und überlegen, hey, hallo, Gott, willst du mir vielleicht etwas sagen? Und eben, der Goldstatus, wenn jetzt ein Bruder oder eine Schwester siehst, am Stolpern oder merkst, nicht noch ein Möpfchen geben, nicht noch kritisieren, sondern versuchen zurückzuführen. Versuchen zurückzuführen, zurück auf den Weg mit Gott. Damit kommen wir zum Schluss von einem, sage ich jetzt mal, kurzen praktischen Brief, wo man lang hat, das, wie soll ich sagen, durchzustrahlen, durchzusachern und wir sind noch lange nicht fertig. Also ihr könnt, wenn ihr heimgeht, wieder anfangen mit dem. Das war der Jakobus gesehen. Wir haben von Glaubenserprobungen gelesen. Wir haben gesehen, wie der Glaube durch das alltägliche Leben, durch Anfechtungen, durch den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes geprüft wird. Dein Glaube, wie mein Glaube, wird eigentlich jeden Tag genau so geprüft. Und jetzt kannst du selber überlegen, wie lautet dich das Urteil? Zum Glück gibt es Jesus, zum Glück gibt es den Heiligen Geist, der in uns innen wohnt. Und mit dem möchte ich eigentlich Mut machen. Aber auch Mut machen, jetzt nicht einfach die Hände in die Schoße zu legen und sagen, okay, Jakobus ist durch, nächste Bibelstunde gibt es einen angenehmeren Brief. Nein, bleibt dran, nehmt das mit, lasst es nochmal Revue passieren. Ah ja, eine Unterlassungssünde meinerseits. Ihr habt die Folie noch nicht bekommen vom letzten Mal. Ich werde jetzt definitiv die Folie verschicken. Es sind irgendwie 110. Ich hoffe, dass es von den Megabyte gross genug ist. Sonst bringe ich mal einen Stick mit. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bete noch. Und dann singen wir noch ein Lied. Vater im Himmel, danke vielmals für dein Wort und für jedes Wort, das du hast niederschreiben in dieser wertvollen Bibel. Du siehst, dass wir bei gewissen Worten stärker berührt sind, bei anderen weniger. Und es bleibt dein Wort Gottes. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Liebe schenkst für dein Wort. Liebe, weil wir dich lieben. Weil wir sehen, was du für uns gemacht hast. Und weil wir sehen, was du für Pläne hast mit dieser Welt. Und ich möchte dich einfach bitten, wie eingangs schon gebetet, dass wir wirklich dürfen deine Zeugen sein und von dir persönlich zugerüstet werden, durch deinen Geist, dass wir deine Zeugen sein können. Bei aller Unzulänglichkeit, bei allen Mängeln, die wir jetzt an uns haben festgestellt, vielleicht auch durch den Jakobus, du gehst mit, du überforderst nicht und du hast Antworten. Vielleicht sehen wir die Antworten nicht zu unseren Lebzeiten, aber du hast sie. Und es sind nicht billige Antworten, es hat dich das Leben von deinem Sohn gekostet, der für uns am Kreuz gestorben ist. Dass wir die Antworten mal im Himmel dürfen sehen. Danke vielmals dafür. Amen.